Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 11.11.2025. Willkommen zur 50. Folge des Mikrogesprächs. Heute haben wir Frank Trendmann zu Gast. Ich grüße dich, Frank.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Frank, wer bist du und was machst du?
Ich bin Professor für Geschichte in Birkbeck, Universität London und auch Professor an der Universität Helsinki. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und dann aber schon sehr früh als junger Student erst nach England und dann in die USA gegangen und wieder zurück. Und ich spreche mit dir aus London.
Und du hast ein Buch geschrieben, das sich mit Deutschland befasst. Das nennt sich Die blockierte Republik, Deutschland zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, du hast auch so ein bisschen den Blick von außen auf Deutschland?
Das ist richtig. Also ich bin so mit einem Bein noch weiterhin in Deutschland verhaftet, aber ich bin mittlerweile auch doppelter Staatsbürger und lebe ja mehr als die Hälfte meines Landes im Ausland und verfolge die Entwicklung in Deutschland und verstehe auch die Sorgen vieler Menschen. Aber ich schaue natürlich damit auch so ein bisschen dann mit einem Blick von außen rauf, weil die Situation etwas anders ist in den europäischen Nachbarländern und sie uns auch ermöglicht, so Eigentümlichkeiten zu sehen oder Dinge erstmal in Frage zu stellen, die in Deutschland einfach so als naturgegeben gesehen werden oder als offensichtlich. Also da hilft es schon, mit einem freundlichen, aber kritischen Blick so von außen auf Deutschland zu schauen.
Und blockierte Republik, also wir haben in der letzten Folge zum Thema Deutschland, die vor anderthalb Wochen oder so erschienen ist, haben wir mit Johannes Hilje über Emotionen gesprochen, die in der politischen Diskussion oftmals ein Problem sind, weil sie nicht so genutzt werden von der Politik. Jetzt haben wir die blockierte Republik, das meinst du gar nicht so psychologisch, ne? Sondern sehr aktiv.
Es ist psychologisch schon in dem Sinne, dass das Buch zeigt, dass auch wenn wir es mit real existierenden Herausforderungen zu tun haben in Deutschland, also stagnierende Wirtschaft, alternde Gesellschaft, Herausforderungen durch die Immigration, dass sich Deutschland da besonders schwer tut, weil eben, wie ich zeige, so im Hinterkopf sowohl der Politiker als auch vieler Bürger eine Art Selbstblockade vorhanden ist und im Hinterkopf schwebt ja verzerrtes Geschichtsbild, ein verzerrtes Bild der eigenen Vergangenheit. Und das betrifft sowohl, was Ostalgie häufig genannt wird, also so eine verschönerte, bequeme Rückblick auf die frühere DDR. Aber es gibt eben auch eine, wie ich argumentiere, eine Westalgie, also ein verschöntes Bild der alten Bundesrepublik, wo angeblich alles rund lief. Es gab immer Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswunder. Die Welt war noch in Ordnung. Alles war unter Kontrolle. Und diese bequeme Sicht steht im Weg. Es ist also eine Blockade, die es besonders dann erschwert, auch die existierenden Herausforderungen anzugehen. Daher scheinen die so übermächtig. Also in dem Sinne ist es schon psychologisch. Ich versuche es historisch zu erklären. Und wo es um Gefühle geht, kann ich gleich ein gutes Beispiel geben. Bundeskanzler Merz gab vor wenigen Wochen ein sehr langes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der er gefragt wurde, wie er die Herausforderungen heute, die ihn und seine Regierung betreffen, vergleicht mit den Herausforderungen der jungen Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da sagte Merz ganz direkt und mutig, er hätte es ja schwerer. Und ein Grund, warum er es schwerer hat, meint er, ist, dass die Politiker damals angeblich ein weißes Blatt vor sich hatten und einfach so frei und locker in die Zukunft Politik machen konnten, während er ja mit ganz vielen Problemen zu tun hat. Und das Problem heute, sagt er, ist, dass die Menschen haben alle viel mehr Angst. Heute haben die Menschen viel mehr Angst vor Veränderung. Und das ist natürlich, also muss ich als Historiker dann nur mit dem Kopf wackeln und sagen, dass das eine sehr bequeme Sicht ist, die ausblendet, wie viel Angst es in der frühen Bundesrepublik gab, ob überhaupt, was wir heute Zweite Weltkrieg nennen, ob der überhaupt wirklich schon zu Ende ist oder möglicherweise weiterläuft. Nicht? Der Koreakrieg in den frühen 50ern schürte diese Angst. Es sind Hunderte von Tausenden Menschen auf den Straßen, um gegen die Wiederbewaffnung zu protestieren. Und es gibt die Angst vor dem sogenannten Atomtod. Also Angst gab es auch schon vorher. Aber was eben interessant ist, dass die heutigen Politiker meinen, sie sind in einer ja nie vorhanden gewesenen Krise. Und das, ich glaube, überhöht und überbetont die Probleme und scheint sie als ja so gewaltig erscheinen diese Probleme, dass es dann wirklich schwer auch ist, mit Reformen die Probleme anzugehen.
Haben die Politiker das exklusiv? Also ich würde mal vermuten, auch die Bevölkerung fühlt sich ziemlichen Härten ausgeliefert. Und ich höre auch, also im Grunde, wenn man immer reinhört, vor allen Dingen auch Überforderung. Ne? Überall muss irgendwas getan werden und gleichzeitig soll man sich verändern und es gibt keinen klaren Weg und sehr viele Schwankungen. Also das spielt so ein bisschen zusammen, Politik und Bevölkerung. Ne?
Richtig, auf jeden Fall. Also in gewisser Weise greifen die Politiker das auf und verstärken es dann noch. Und das Grundproblem ist, dass die Politiker und auch Meinungsmacher viel zu wenig darauf hinweisen, wie in der Vergangenheit nicht minder große Krisen und Schwierigkeiten behandelt wurden und mit Reformen versucht wurde, aus ja, schwierigen Situationen herauszukommen. Ab und zu ein bisschen besser, ab und zu ein bisschen weniger. Aber die Geschichte der Bundesrepublik, und das versuche ich im Buch auch zu zeigen, bietet eine Anzahl von Anknüpfungspunkten, die uns daran erinnern, dass es auch anders gehen kann. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und der mangelnde Mut zur Veränderung, der sich so durchgesetzt hat, wird weder hinterfragt. Und obendrauf, und das Komplizierte ist, glaube ich, ist, dass momentan so eine verarmte Vorstellung der Zukunft dominiert. Also Veränderung und dann, wie du eben sagtest, ja wofür? Wo soll denn die Veränderung hinführen, dass die alten großen Volksparteien bisher nicht geschafft haben, eine attraktive Zukunftsvision darzulegen, die Veränderung auch als etwas Positives darstellt. Ne? Veränderung wird häufig lediglich als Verlust dargestellt. Und was da aus dem so Blick kommt, ist, dass sowohl West als auch Ost ja durch große, schwierige Phasen, also Menschen, Bürger, durch große, schwierige Phasen hindurch mussten. Also die vielen Millionen in Ostdeutschland, die nach 1990 ihr Leben umkrempeln mussten, das ist ja Veränderung. Die meisten wollen ja, auch wenn es Ostalgie gibt, also die wenigsten wollen zurück in die Zeit der DDR. Das sind ja auch also Lebensleistungen, über die man viel mehr reden könnte, als nur immer über die Hürden und Schwierigkeiten und Verzicht und Verlust. Also Verzicht kann durchaus was Positives sein, wenn klar ist, wofür es ist.
Also ich habe gerade überlegt, gab es jetzt mehrere Sachen, wo ich fast reingesprungen wäre bei dir. Aber vielleicht fangen wir mal wirklich ganz hinten an. Also wenn man den Aufbau der Bundesrepublik jetzt betrachtet, der ist ja quasi mit einer Flüchtlingskrise losgegangen, ne? Wenn man es denn so nennen möchte. Sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie man sich heute mit Flüchtlingen beschäftigt, aber es gibt da durchaus Links. Das sind die ganzen Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten, die da weg mussten, dann hierher kamen in die Bundesrepublik und dann integriert werden mussten, was ja auch nicht reibungslos lief.
Nein, überhaupt nicht. Und das ist ein guter Hinweis, weil er auch so ein bisschen unsere gegenwärtigen Schwierigkeiten in Perspektive und in Relation setzt. Also es gibt uns eine gewisse Größenordnung. Nicht? Also in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 sind so 850.000 Menschen, hauptsächlich aus Syrien, in die Bundesrepublik gekommen. In den ersten zwei Nachkriegsjahren sind 12 Millionen Flüchtlinge, deutsche Flüchtlinge, aus den verlorenen Ostgebieten und aus Zentralosteuropa gekommen. Also da wurde schon auch von Strom, Flüchtlingsstrom gesprochen. Und die verstanden sich ursprünglich, war das auch das Wort, was sie benutzten, Flüchtlinge. Später bürgert sich dann das Wort Vertriebene ein, aber erstmal sind es Flüchtlinge. Und nicht in allen Regionen, aber in vielen Regionen, die sind also hauptsächlich in ländlichen Gebieten erstmal, also Schleswig-Holstein hat ein gutes Drittel der Bevölkerung, sind auf einmal heimatlose Flüchtlinge. Und ebenso in Bayern. Also es sind Riesenzahlen und die Reaktion der heimischen Bevölkerung ist erstmal gespalten. Also viele beschimpfen die Ostflüchtlinge, also insbesondere aus Sudetenland und Schlesien und Ostpreußen, als Polacken. Die Kinder werden ausgegrenzt. Sie haben Schwierigkeiten, Zugang zu den Kirchen und Kirchengemeinden zu bekommen. Ihnen wird verboten, neue Siedlungen und Häuser zu bauen. Sie haben irrsinnige Probleme, Arbeit zu finden in diesen ländlichen Gebieten. Und das braucht dann wirklich eine große Anstrengung in den frühen Mitte der 50er Jahre, um diese Gruppen so allmählich zu integrieren. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und ich vergleiche das in dem Buch auch mit den Jahren nach 1990. Denn die Situation, die wir heute haben, ist ja leider so, dass trotz schon bedeutlicher Verbesserung, was Lebensverhältnisse, Arbeit, Wohnen und auch Eigentum betrifft, trotz dieser Verbesserung Ost und West, die Polarisierung und der kulturelle Abstand und auch die politische Distanz ja zugenommen hat in den letzten 35 Jahren. Und bei den Heimatvertrieben ist es eben genau umgekehrt. Also die ursprüngliche Sorge, dass die Heimatvertriebenen möglicherweise eine so Politik der Rache verfolgen würden mit rechtsextremen Organisationen, die es gab in der frühen Bundesrepublik. Das hat sich dann in den 60er, 70er Jahren schon abgeschwächt. Die meisten sind auch zurück in ihren alten Berufen. Das Wirtschaftswunder ist sehr wichtig dafür, aber ebenso wichtig ist die kulturelle Anerkennung, die ihnen zugesagt wird als Vertriebene, also Unterstützung, öffentliche Unterstützung von Eingliederungsmaßnahmen, Umschulung, aber eben auch kulturelle Anerkennung ihrer der Heimatkunde, Folklore, Sportvereine, Literatur und Medien und vieles mehr, was eben nicht in dem Sinne vorhanden war oder abhanden kam nach 1990. Und es gab eine sehr ehrgeizige Wohnungspolitik. Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist eben auch ein großer Unterschied zu dem Hier und Heute.
Ja, ich habe gerade überlegt, also man kann natürlich, oder man muss eigentlich, wenn man sagt, ich glaube am Ende waren es 1,1 Millionen Syrer oder so, ne, die dann am Ende gekommen sind. Aber es gab ja auch noch eine Flüchtlingswelle, die man vielleicht heute nicht so bezeichnet, nach 1989, als dann nochmal ganz verstärkt aus dem Osten Menschen weggezogen sind in den Westen. Manche sind mittlerweile wieder heimgekehrt, andere nicht. Meine Familie gehörte ja auch dazu, muss man sagen. Und da ist ja, wenn du jetzt sagst, damals hat man, also nach der Neugründung der Bundesrepublik, also mit den Flüchtlingen aus den alten Ostgebieten, hat man da halt eine kulturelle Integration auch zugelassen. Da könnte man schon argumentieren, wir haben heute weder eine kulturelle Integration des Ostens in den Westen, noch der Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan oder auch der Gastarbeiter mittlerweile vorgenommen, sondern das ganze System ist mehr so auf Abwehr gestellt. Und umso logischer ist es, dass heute ziemlich starke Kulturkämpfe an genau diesen neuralgischen Punkten dann noch auftreten, ne?
Also ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen gemischteres Bild ist. Also du hast das vielleicht, glaube ich, ein bisschen überzeichnet. Also es
zugespitzt, wie man dann immer behauptet, ja.
Also es gibt, wenn wir bei den sogenannten Gastarbeitern anfangen, das sind natürlich große Zahlen und das ist eine sehr vielschichtige Entwicklung. Also Menschen, die aus Spanien und Italien kamen, sind schon integriert oder die meisten davon und haben häufig deutsche Ehepartner auch schon recht früh geheiratet und sind viel integrierter, als es bei bestimmten Gruppen aus der Türkei ist. Aber selbst in der Türkei ist es so, dass die in den ersten Jahren vorwiegend hochausgebildete Menschen aus den Städten der Türkei nach Deutschland kamen und Ärzte wurden und vieles andere. Und erst dann mehr und mehr Menschen auch aus ländlichen Gebieten mit größerer Religiosität und auch ganz anderem kulturellen Hintergrund kam. Aber selbst dort ist, glaube ich, ein vielschichtiges Bild. Bestimmte Gruppen sind besser integriert als andere. Dazu muss man dann auch mal sagen, es ist nicht nur die Integrationsleistung oder Willen der Arbeitsmigranten. Es ist auch so, dass in der deutschen Gesellschaft Gruppen verschieden behandelt werden. Und bei den letzten großen Flüchtlingszahlen, Syrer sind in großer Zahl qualifizierte Flüchtlinge mit guter Schulbildung, beruflichen Qualifikationen. Das ist ganz anders als viele der Menschen, die aus Afghanistan geflüchtet sind. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Ich würde schon recht geben, dass sich im Ganzen die deutsche Gesellschaft weiterhin schwer tut mit Migration. Und es gibt viele Gruppen, die weiterhin ein Problem haben, Deutschland als Einwanderungsland zu akzeptieren, trotz der Zahlen. Das ist also schon ein grundsätzliches Problem.
Also trotz der Tatsache im Grunde, ne?
Ja, ja. Und das verneint oder übersieht eben auch, und da wird das Problem eben, das gegenwärtige Problem, da sehen wir eben auch, wie wichtig es ist, so die historischen Ursachen zu verstehen, um über Veränderungen nachdenken zu können heute. Bei der Migration ist es eben so, dass bei vielen Gruppen die Migranten als Bedrohung ansehen oder als etwas, was in ihrem Sinne die deutsche Gesellschaft zerstört, dass dort übersehen wird, wie wichtig Migranten immer wieder waren, nicht nur fürs Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftswunder, sondern eben auch für das alltägliche Funktionieren der Gesellschaft in Deutschland. Also vom Pflegesektor über Krankenhäuser bis zu Kinderbetreuung, Dienstleistungssektor und so weiter und so fort. Also da existiert so ein bisschen so eine idealisierte Vorstellung, na, also wenn endlich mal die vielen Ausländer weg wären, dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Da muss man dann eben darauf hinweisen, nee, das ist genau umgekehrt, dann würde Deutschland total aus den Fugen laufen. Und es gibt ja Berechnungen über die Lücken, die einfach auftreten dadurch, dass die deutsche Gesellschaft selbst eine extrem schnell alternde Gesellschaft ist. Und je nachdem, welchen Statistiken man da folgt, diese Lücken sind so zwischen 400 und 500.000 Menschen im Arbeitsalter pro Jahr, die Deutschland bräuchte, um überhaupt auf dem Arbeitsmarkt den jetzigen Stand zu halten. Und wenn wir dann auf die ganze Rentendiskussion zu sprechen kommen, ist es eben auch so, also wenn ich nicht mehr junge Arbeitskräfte irgendwie ins Land bekomme, dann wird das Rentenloch also wirklich zu einem Riesenloch.
Wobei man an der Stelle ja, glaube ich, sagen kann, dass die Abwehrhaltung mehr mit kulturellen Argumenten daherkommt, während das dann dafür sich oftmals auch an wirtschaftlichen Argumenten orientiert. Aber wenn man das natürlich immer nur so für sich betrachtet, sind es natürlich so geschlossene Systeme, ne? Also das eine kann ich mit dem anderen kommunizieren, weil wenn ich eine kulturelle Abwehrhaltung habe, dann ist das ökonomische Argument für mich ja nicht relevant, zum Beispiel.
Jein, würde ich sagen, denn es gibt da ja Feedbacks zwischen den verschiedenen Politik- und Gesellschaftsfeldern. Also nur um ein Beispiel zu nennen, in der Diskussion, in der also auch medial angefeuert, in der dann Migranten immer Messerstecher sind. Und in der jüngsten Diskussion zum sogenannten Stadtbild sind dann ja auch Frauen unmittelbar Opfer und sind ja eben verwundbare Angriffsflächen. Wenn man diese Diskussion ein bisschen in einen größeren Rahmen stellt, muss man auch leider darauf hinweisen, dass ein Grund, warum Geschlechtergleichheit, also zwischen Mann und Frau, weiterhin mehr ideal als Realität ist, trotz Grundgesetz, ist eben die Tatsache, dass die meiste Pflege- und Sorgearbeit auch weiterhin von Frauen geleistet wird. Das heißt, Frauen sind dann häufiger in Teilzeit oder unterbrechen ihre Karriere und können nicht sich voll entwickeln. Das ist ja auch Kultur, ne? Also die Entwicklungschancen der einzelnen Menschen. Und wenn man sich dann die Debatte zur Migration anguckt, sind Migranten immer die große Bedrohung der deutschen Frau, während man es genauso gut. Und damit will ich nicht sagen, dass es ist natürlich Messerstecher und es gibt Kriminelle, nur die gibt es auch unter Deutschen. Aber wenn man es im großen Rahmen dann betrachtet, könnte man die Problematik und Diagnose umdrehen und eigentlich sagen, Migranten sind der gute Freund der deutschen Frau, weil mehr Arbeitsmigranten würde es ermöglichen, dass deutsche Frauen es wesentlich einfacher hätten, ihre eigenen Karrierevorstellungen zu folgen und nicht sich so sehr um Kinder oder ihre Eltern und Pflegedienste zu leisten. Also das muss man immer darauf hinweisen. Das ist ja auch Teil der Kultur.
Ja, ja, genau. Und da würde dann natürlich das Argument kommen, oh Gott, da macht der Ausländer da mit seiner Kultur, erzieht dann mein Kind. Was soll denn daraus werden? Also das sind ja dann so diese Argumentationsschleifen, die dann da reinkommen. Das ist komplett noch nicht ausgehandelt, dieses Thema. Oder muss man sagen, es ist mit sehr großen Ängsten besetzt?
Also die Ängste gibt es, in gewisser Weise ist das wirklich verständlich, nicht? Also wenn ich, sagen wir mal, Angriffe auf einen Weihnachtsmarkt habe oder Terroranschläge, ist natürlich verständlich, dass das Ängste produziert. Nur die deutsche Politik, und damit meine ich wirklich auch die deutsche Politik, ich meine nicht nur die AfD, sondern die anderen Parteien nehmen ja an dem politischen Diskurs teil. Die deutsche Politik hat sich unglücklicherweise in eine Situation bewegt, wo alle möglichen Ängste und Sorgen dann auf die Migrationsfrage abgefrachtet werden. Also dann sind Migranten sind auf einmal schuld an allem. Und das ist ein Riesenproblem, weil indem ich also mehr Grenzkontrollen habe, löse ich ja nicht das Problem des Wohnens und der mangelnden Wohnung und der Wohnpreise, die viele Leute ja auch Sorge bereitet. Und ebenso, ich glaube, bei der Sorge um, geht die Wirtschaft den Bach runter? Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir momentan sehen und auch immer wieder in den Reden des Kanzlers, ist, dass bisher er nicht große Reformen vorweisen kann. Und wenn es dann darum geht, die Leute zu Veränderungen anzutreiben, dann wird als erstes immer die sogenannte Migrationswende genannt als der große Erfolg der Regierung. Und da muss ich dann also, wenn man sich die Zahlen ansieht und das ein bisschen in den historischen Rahmen setzt, muss ich dann immer so Anführungsstriche um Wende machen, weil letzten Endes ist es ja keine Wende, wenn ich 20.000 Leute nicht durch die Grenzen lasse. Bei den Zahlen der Migration ist das keine Wende und es vertuscht, dass wir es eben nicht nur mit irregulären Migranten zu tun haben, sondern dass Deutschland hat ein großes Problem, reguläre Arbeitsmigranten anzuwerben und zu halten. Und da schwappt dann eben der fremdenfeindliche Diskurs, der sich auf die irregulären Migranten und die Messerstecher und so bezieht, der schwappt dann natürlich über in einen alltägliche fremdenfeindliche Atmosphäre. Und wir haben ja sehr, sehr gute Zahlen, also von internationalen Organisationen, die darauf, die Menschen, die nach Deutschland, also angeworben werden, um als Fachkräfte nach Deutschland zu kommen, die wenigen, die dann endlich kommen, von denen erfahren 30-40% Diskriminierung im Alltag und bei der Wohnungssuche und haben Probleme, ihre Kinder in Kindergärten und Schulen unterzubringen. Also das ist das Problem. Also man kann nicht, ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, wir können uns so, weil wir in Deutschland sind, können uns so aussuchen, wen wir nehmen und wen wir nicht nehmen. Und wir können gehässig über eine Gruppe sein und können trotzdem andere anlocken. Das ist, glaube ich, eine fatale Illusion.
Jetzt habe ich vorhin schon versucht, die Ostdeutschen in die Migrationsdebatte mit reinzuheben. Da hast du leider nicht angebissen. Deswegen müssen wir jetzt nochmal ganz direkt zu den Ostdeutschen gehen. Ich meine, der Vorwurf gegen Ostdeutschland ist ja klar Ostalgie. Man hängt da noch zu sehr in der DDR drin. Und sicherlich ist das nicht ganz verkehrt, dass es da einige Verklärungen gibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Probleme, die die Ostdeutschen hatten und teilweise auch immer noch haben, ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Ne? Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass alles super gelaufen mit der Einheit. Das heißt, man hat da so ein Kuddelmuddel aus Vorwürfen und beleidigt sein. Und die Debatte kommt im Grunde seit, ich weiß nicht, 35 Jahren jetzt auch nicht groß weiter voran. Ne?
Ja. Völlig stackt. Ja. Sie hat sich festgefahren, immer mehr festgefahren. Und die Debatte hat eben die zwei Seiten. Auf der einen Seite also das Klagen, Jammern und die Schuldzuweisung. Treue hat uns alles geraubt. Wir sind kolonialisiert worden, übernommen worden. Uns hört ja keiner. Und die Kehrseite davon ist eben, ja, aber früher war es ja noch, die Welt in Ordnung. Wir hatten ja, das will keiner sagen, aber wir hatten ja eigentlich doch eine ganz gute Zeit, zumindest privat, in der alten DDR. Das war ja auch nicht alles schlecht. Also die zwei Seiten beflügeln sich und da gibt es, also nun gibt es den Kollegen, also der Soziologe Steffen Mau, der das so oft versucht hat, auf einen Punkt zu bringen und sagt, also wer mit Schuldzuweisung anfängt, damit kommen wir überhaupt nicht weit. Aber die Tatsache ist natürlich, das ist ja so. Also es ist nur, weil es schlecht ist, Schuldzuweisung zu machen, verschwinden sie ja nicht. Und als Historiker sind wir dann auch in die Pflicht genommen, das versuchen zu erklären. Also wo kommen eigentlich diese Schuldzuweisungen her? Und das hat teils eine ostdeutsche Erklärung, aber es hat auch eine gesamtdeutsche Erklärung. Also es ist nämlich immer wieder so im 20. Jahrhundert gewesen, dass die Deutschen geklagt haben. Sie sind ja immer die größten Opfer. Sie sind immer unfair behandelt worden. Also nach dem Ersten Weltkrieg werden sie von den Siegermächten drangsaliert und ihnen wird der Versailler Vertrag und irrsinnige Reparationen aufgelegt. Das ist doch alles unfair. Nach dem Zweiten Weltkrieg, viele Deutsche fühlen sich so als die größten Opfer. Einige wollen von den Juden reden, aber wir sind ja genauso große Opfer, sagen die Vertriebenen. Und es gibt eine regelrechte so Opferwettbewerb unter den Deutschen in der frühen Bundesrepublik. Also das ist schon so ein deutscher Tenor, den es da gibt und auf dem aufgebaut wird. Und in der DDR oder in Ostdeutschland kommt dann noch obendrauf die Eingabenkultur zu. Das darf man nicht vergessen. Also diese Diskurse und Muster und Narrative, in denen man sich selbst darstellt gegenüber denen da oben, das ist keine reine neue Sache, die nach 1990 sich durchsetzt. Und das baut auf diesen Eingaben auf. Also jedes in der späten Honecker-Zeit mehrere hunderttausend pro Jahr. Also Wissenschaftler haben berechnet, dass irgendwie im Laufe der Zeit so jeder dritte, jeder vierte Haushalt irgendwann mal eine Eingabe geschrieben hat an die ans ZK oder an einen führenden SED-Genossen. Und das Muster dieser Eingaben war, ich bin ja ein guter Mensch, ich arbeite ja die ganze Zeit, ich habe geholfen, den Staat aufzubauen. Und warum habe ich noch keine neue Wohnung? Warum muss ich so lange warten auf ein Auto? Können Sie da nicht mal was machen? Das ist so die Beschwerde, also dass man sich selbst als tugendhaft, tüchtig, treu und ergeben darstellt und man wird vernachlässigt und nicht gesehen und ungerecht behandelt. Das ist dasselbe Muster, was wir auch in den Treuhanddiskussionen sehen. Und das heißt nicht, dass logisch und ist, glaube ich, auch den meisten bewusst, dass da Fehler gemacht wurden nach 1990. Aber die Fehler allein erklären nicht die Klagekultur. Und das Zweite, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass die Klagekultur zusammen mit der Ostalgie den großen Fehler macht, jetzige Entwicklungen von der Geschichte vor 1990 abzukoppeln. Also es, wenn wir zum Beispiel zur Entvölkerung, gibt es ja große Diskussionen, wie Landstriche immer mehr Menschen verlieren, dann macht die Sparkasse zu, der Bus fährt da auch nicht mehr, Krankenhaus gibt es auch nur noch in der nächsten Kreisstadt und so weiter und so fort. Das ist ja nichts Neues, was nach 1990 passiert. Die Geschichte der DDR ist eine ständige Abwanderung. Die Berliner Mauer wurde ja nicht aus Spaß hochgezogen, nicht? Also, dass es strukturschwache Regionen gibt, die aus den Menschen, also insbesondere gut ausgebildete und qualifizierte Menschen, weg wollen. Das ist nichts Neues. Also da gibt es Kontinuitäten, die sich durchziehen. Und auch wenn wir so den Rückstand bei Produktivitätswachstum, der ja in der ganzen Bundesrepublik miserabel ist, aber noch miserabler eben in vielen östlichen Gebieten der Bundesrepublik, wenn wir uns das angucken, muss man auch ganz ehrlich sagen, also die Treuhand hat viele Fehler gemacht, aber die Treuhand hat auch eine totale marode Wirtschaft übernommen. Also interne Daten des ZK, der SED, kurz vor dem Mauerfall wiesen darauf hin, dass jeder dritte VEB, volkseigene Betrieb, ist eigentlich bankrott und steht vor dem Aus. Also man muss das so ein bisschen in historische Perspektive sehen. Und da kommt auch der Blick von außen, ist da extrem hilfreich. Wir haben ja regionale Gefälle überall in Europa. Also das Gefälle zwischen Norditalien und Süditalien ist um einiges größer als das zwischen Thüringen, Sachsen und Bayern und Württemberg. Und ebenso in Großbritannien haben wir ganze Regionen, die deindustrialisiert und verarmt sind, mit riesig hoher Arbeitslosigkeit auch weiterhin, wo überhaupt keine Hoffnung besteht. Und wenn man dann sich anguckt, was die Politiker aus diesen Regionen, also progressive Kräfte, sagen, ist, die gucken auf Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt nach 1990 und sehen das als Erfolgsrezept und wollen, dass Großbritannien ähnliche Angleichungsprogramme und Transferleistungen in die Wege läuft. Und die sagen, gucken wir uns mal an, Thüringen, Sachsen 1991 liegen hinter Lancashire und Yorkshire und jetzt liegen sie davor. Haben also andere strukturschwache Regionen abgehängt. Und das ist so ein bisschen aus dem Blick verloren. Also ich sage jetzt nicht, man soll die Probleme überhaupt nicht, man soll die Probleme nicht unter den Teppich kehren. Aber ein bisschen realistischer Blick über das, was erreicht worden ist und die ja schon beachtlichen Erfolge und auch die beachtlichen Leistungen vieler Ostdeutscher, die verschwinden so zunehmend aus dem Diskurs. Und dann sieht es eben so aus, als ob alle sich vernachlässigt und nicht gesehen fühlen.
Ja, wobei in Ostdeutschland natürlich auch eins der Probleme in Anführungszeichen ist, Thema Wahrnehmung, das du ja gerade eben auch angesprochen hast. Da guckt man halt nach Polen und dann sieht man, dass immer mehr Polen, das fing vor ein paar Jahren an, und es fing schon kurz nach der Wende an, aber es wurde jetzt immer mehr, dann auf einmal angefangen haben, da die Häuser in Deutschland an der Grenze aufzukaufen. So also erst als Wochenendhäuser, manche wohnen mittlerweile da, ne? Jetzt kommen immer mehr Unternehmen aus Osteuropa und kaufen kleine deutsche Firmen auf. Und da ist natürlich die Wahrnehmung, ja, die haben es geschafft, wir nicht. Und das liegt natürlich daran, dass wir gegängelt wurden. Das ist schon eine schwierige Gemengelage da an der Stelle. Die Frage wäre aber da vielleicht, wie kann man das denn befrieden? Weil wir haben ja gerade festgestellt, die Debatte ist völlig festgefahren. Sie findet aber jetzt auch politisch ihren Ausdruck. Dazu ist meine Beobachtung, dass natürlich in der ehemaligen DDR gab es nach der Wende in Ostdeutschland nicht wirklich ein Medium, in dem Ostdeutsche sich ausdrücken konnten. Das waren alles Westmedien. Ja. Es gab dann die Linkspartei, die sich drum gekümmert hat, so um verschiedene Sachen. Und diese Rolle wird heute von der AfD ausgefüllt. Okay. Aber die AfD nimmt auch die Rolle der Medien ein und trägt die ostdeutsche Meinung nach Gesamtdeutschland.
Ja, ja.
Ich glaube, das gehört auch zur Story der AfD.
Ja, ja. Der Osten steht auf, wie genau. Die AfD.
Ja. Quasi die erste Machterfahrung Ostdeutschlands innerhalb des Gesamtkomplexes Deutschlands. Ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Situation, wo ich sagen würde, da setzt man sich mal zusammen, redet drüber und dann ist die Sache befriedet, sondern das wäre ja eher ein Prozess, den man dann irgendwann mal anfangen muss oder der bestenfalls gerade am Anfang steht.
Nein, dass man nicht einfach einen Schalter legen kann und dann verschwindet das Problem, das ist klar. Das Miteinander reden ist gar nicht verkehrt, würde ich sagen. Denn das Miteinander reden heißt auch kritisch mit den eigenen Idealvorstellungen und der eigenen verschönten Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. Und das ist in der Polarisierung genau das Gegenteil ist passiert, dass umso länger, umso weiter die DDR in der Vergangenheit sitzt, umso rosaroter erscheint es vielen Menschen. Also da muss es schon eine größere Auseinandersetzung geben, in der, ich glaube, frühere Bürger der DDR sich auch damit auseinandersetzen müssen, dass dieser Staat eine Diktatur war. Und das heißt nicht, dass die Diktatur nur die Stasi war und das ZK und die Bosse in die großen Genossen in den VEBs, sondern dass der Alltag irgendwo auch verschränkt war mit der Diktatur. Das heißt nicht, man hat nicht hart gearbeitet und Kinder großgezogen. Das sind ja auch Lebensleistungen, klar. Aber man muss sich schon damit auseinandersetzen, dass man nicht in einem abgetrennten, so hermetisch abgetrennten Vakuum irgendwo gelebt hat in der DDR. Das heißt, sich also schon mit der problematischen Seite der DDR größer auseinanderzusetzen. Das andere ist, dass die Westdeutschen, also das fällt einem sofort auf, wenn man auf die innerdeutsche Diskussion guckt, dass das Problem sehr schnell so als Ostproblem diagnostiziert wird und dann als Ostproblem angegangen wird. Das Problem ist beidseitig. Es ist ein Ost-West-Problem und die Westler müssen sich genauso damit auseinandersetzen, dass die alte Bundesrepublik nicht immer rosig war. Da gab es auch Zeiten mit großer Arbeitslosigkeit, da gab es Zeiten, wo genauso wie die Autoindustrie heute die damalige Landwirtschaft oder dann Kohle und Stahl durch den Strukturwandel, wie es so heißt, durchlaufen mussten. Das war extrem schwierig für viele Regionen. In der alten Bundesrepublik war nicht alles immer harmonisch, da gab es häufig richtigen Konflikt und dann wurde sich gezofft. Das ist alles so ein bisschen aus der Erinnerung gegangen und das heißt, also die Westdeutschen müssen eben auch anerkennen, dass Konflikt ist nicht unbedingt was Schlechtes. Also diese Idee, wir wollen, dass alles wieder harmonisch und in Ordnung ist, man kann das verstehen, aber das ist natürlich eine Fantasie. Und wäre auch das Ende einer demokratischen Kultur, wenn alle immer einig sind und Konsens suchen. Also das ist ein beidseitiger, also diese Unterhaltung muss mit untereinander, aber auch miteinander stattfinden. Und ich glaube, die Erwartungshaltung, das würde schon helfen, weil es so ein bisschen diese überhöhte Erwartungshaltung, im Osten ist so die Erwartungshaltung, dass die Unterschiede und die Kluft irgendwann überkommen wird. Es gibt keine Gesellschaft, wo es totale Gleichheit gibt, wäre vielleicht auch nicht erstrebenswert. Muss man ganz realistisch sagen, strukturschwache Region, man kann denen helfen und so weiter, aber es ist nicht so, dass irgendwann in der strukturschwache Region verschwinden werden. Gibt es immer. Und bei der Westdeutschen muss man eben auch darauf hinweisen, es gibt immer Zeiten, wo Konflikt und Veränderung hat was Positives produziert. Es ist nicht so, dass alles immer nur Verzicht ist und die Erwartungshaltung im Westen im Moment ist, oh, am besten soll es doch eigentlich so sein, wie es vor 1990 angeblich war. Das ist auch fatal, nicht? Weil dann Erwartungshaltungen geschürt und befeuert werden, die überhaupt nicht zu erfüllen sind von Politikern. Also da muss auch mal ehrlich, ich glaube, die Politiker müssen auch mal ein bisschen ehrlicher sein. Abstriche mussten auch in der Vergangenheit gemacht werden.
Ne? Jetzt kommt zu all dem noch obendrauf der, ich sag mal, geopolitische Wandel dieser Welt. Ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal eine Extra-Folge draus machen, aber es mündet im Grunde, glaube ich, in der Frage, haben wir gerade zu viel auf der Platte und sind deswegen bewegungsunfähig?
Ja, es ist natürlich so, dass auf in recht kurzer Zeit eine ganze Reihe von europäischen geopolitischen Militär- und sicherheitspolitischen Sachen auf Deutschland zugerollt sind. Ein Grund, warum das als so überwältigend gesehen wird, ist, dass sich sowohl die deutsche Politik als auch die deutsche Gesellschaft viel zu lange in so eine Igelstellung bewegt hat. Mit der Grundannahme, naja, da draußen ist die Welt und die Welt ist häufig schlecht, aber da müssen wir uns ja nicht einmischen. Das machen die anderen. Wenn die anderen da was machen wollen, dann überlassen wir das den anderen. Das heißt, Verantwortung und Probleme wurden ausgelagert bei militärischer Sicherheit auf die NATO und insbesondere auf die USA. Und was Umweltschäden und Emissionen betrifft, selber hat man ja Kohle zurückgefahren. Also wo ist das Problem? Aber letzten Endes hat man viel Kohle, Öl und Gas dann eben aus Russland bezogen. Also das hat man auch ausgelagert. Und dadurch hat die Republik auch so ein bisschen verlernt, Verantwortung übernehmen zu wollen. Also die Idee, dass man im Club ist, man ist da einfach und hat bestimmte Privilegien und auf einmal wird erwartet, dass man die Clubbeiträge bezahlen soll und obendrauf auch noch aktiv Verantwortung übernehmen soll, wie der Club so Tag ein, Tag aus läuft. Und das ist also ist nicht nur die geopolitischen Herausforderungen, die haben andere Länder ja ebenso, Großbritannien auch, aber in anderen Ländern gibt es, also Großbritannien, Frankreich sind insbesondere im Fall, gibt es eben auch noch ein Verständnis. Man ist immer internationaler Player und will es auch sein. Und in Deutschland herrscht Provinzialismus vor. Da müssen wir auch die Ost-West-Sache nochmal erwähnen, denn obgleich so der Provinzialismus überall sich regt, ist der, nennen wir es mal Isolationismus, eindeutig stärker verbreitet in Ostdeutschland. Also wenn in Umfragen, wenn Bürger gefragt werden, was sollte die Bundesrepublik machen, wenn ein NATO-Mitgliedstaat angegriffen wird, also sagen wir mal Estland, dann gibt es da schon eine Kluft der Antworten. Ne? Also die Mehrheit im Westen würde sagen, Beistand leisten, im Osten, nee, raushalten, am besten raushalten. Ich glaube, es wird ganz interessant, also wenn die Wehrpflichtsdebatte, die es ja jetzt gibt, wirklich sich ausweitet und zu einer großen gesamtgesellschaftlichen Debatte, also mit, sagen wir mal, Demonstrationen und Protesten und ähnliches, wird es interessant sein zu sehen, inwieweit da Ost und West auch etwas anders in andere Richtungen ziehen.
Da scheint mir das große Versäumnis auch zu sein, dass abseits dessen, dass ich glaube, dass die Politik selber noch gar nicht begriffen hat, vor was sie da steht, dass, also früher hatte man mal so die Idee, zumindest im linken Lager, eine Verteidigungsfähigkeit ohne Militarismus. Diese Idee scheint es gerade gar nicht zu geben, sondern jetzt wird halt drüber gestritten, will man unser Land verteidigen oder nicht. Und dann guckt man auf dieses Land und alle streiten sich und fragt sich vielleicht innerlich, ach ja, wofür eigentlich? Das wird ja eh nicht einig, was will man hier verteidigen? Ne? Also auch da gibt es irgendwie keinen Grundkonsens, der irgendwo entstanden ist und der jetzt quasi in dem Moment, wo man ihn bräuchte, erst gefunden werden muss.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, es gibt schon im linken Populismus weiterhin Stimmen, die ganze Debatte als Panikmache ansehen und sich vom Staat gegängelt fühlen und der Ansicht sind, dass man anders mit Putin umgehen sollte und zurück zu so ein bisschen so Wandel durch Handel Strategien, wieder wirtschaftlichen und kulturellen Kontakt und Austausch aufnehmen sollte mit Russland. Also die gibt es schon und die sind auch lautstark bei vielen Talkshows zu hören. Also was mir historisch eben auffällt, ist, dass die momentane Auseinandersetzung um die Wehrpflicht, wenn wir das 20. Jahrhundert so als historischen Rahmen nehmen, sieht sehr milde aus, wie die Debatte im Moment läuft. Möglicherweise gibt es keinen Konsens, das kann gut sein, aber es gibt auch keinen riesigen Fundamentalkonflikt zwischen verschiedenen Lagern und verschiedenen Stimmen. Also es gibt nicht mehrere hunderttausend Menschen, die auf deutschen Straßen und Marktplätzen gegen eine Reform der Wehrpflicht demonstrieren. Es gibt nicht Menschen, die sich an Kasernentore ketten, um der Reform entgegenzustehen. Also es gibt Debatten über, was ist die beste Reformmaßnahme, Lotterie oder nicht Lotterie, freiwillig oder wie lange freiwillig und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich erstaunlich, vor dem Hintergrund der großen Friedensbewegung und auch vor dem Hintergrund einer ja durchaus militarisierten Gesellschaft in der alten DDR, ist eigentlich interessant, wie das Thema Krieg und Frieden, wenn es zur Wehrpflicht kommt, noch nicht so richtig gezündet hat. Also man hätte schon jetzt eine wesentlich heftigere Auseinandersetzung erwarten können. Wenn ich das, also ich bin ja gelegentlich auch in Helsinki, wenn man das mit der dortigen Atmosphäre vergleicht, ist das wie Tag und Nacht. Also ich verstehe natürlich, Finnland hat eine lange Grenze mit Russland, aber die Ostsee ist ja auch Teil des deutschen Hoheitsgebiets und es mangelt ja nicht an russischen Störmanövern und Drohnen und Schattenflotte und Ähnlichem. Und die baltischen Länder sind auch nicht so weit entfernt von der Bundesrepublik. Also es ist schon höchst interessant, wie das Thema Wehrpflicht in Finnland, weiß ich nicht, 90-95%, das ist einfach eine Überzeugung, natürlich. Also da gibt es jetzt im Moment eine Gefahr und man muss sich mit der Gefahr auseinandersetzen. Und da gibt es überhaupt keine Frage, dass es zu Wehrpflicht kommt, während Deutschland so vor sich hin pottert. Also mir macht das Sorge eben auch, weil ich glaube, innerhalb Deutschlands bei vielen Menschen vergessen wird, dass Deutschland im Moment auch eigentlich darum kämpfen sollte, dass es als verlässlicher europäischer und als verlässlicher NATO-Partner gesehen wird. Und wenn ich da auch vom Ausland auf Deutschland gucke, wird mir so ein bisschen unwohl, weil man nicht weiß, kann man sich jetzt, wird man sich auf Deutschland verlassen können bei der momentanen geopolitischen Transformation.
Ich habe mich gerade gefragt, als du das erzählt hast, habe ich gerade gefragt, in Deutschland sind noch so viele Leute so alt, dass man über Wehrpflicht dann auch gar nicht mehr nachdenken muss in dem Alter. Also das zunehmende Alter der Gesellschaft spielt da vielleicht auch noch eine Rolle in dieses Thema mit rein, dass man das etwas gelassener und etwas langsamer angeht, als es vielleicht sein sollte. Aber wie kommen wir denn jetzt aus all diesen Themen, und jetzt habe ich mal diesen Nahostkomplex außen vor gelassen, den du auch in dem Buch drin hast, wie kommen wir denn da jetzt an der Stelle weiter als Gesellschaft?
Ja, auch das, also die Geschichte eben auch wichtig, müssen schon so ein bisschen daran erinnern, dass Deutschland ist in Europa, Deutschland ist in der Welt. Also Deutschland kann nicht auf der einen Seite Exportweltmeister sein wollen, wirtschaftlich extrem eng verknüpft und zunehmend so nach 1990 mit der sich ausweitenden Globalisierung große Gewinner Deutschland und auf der anderen Seite sich so zurückziehen und sagen, nö, eigentlich mit der, also wirtschaftlich ist okay, aber wenn es um internationale Politik oder so, da müssen wir uns nicht damit auseinandersetzen. Das betrifft sowohl die große Politik, aber es betrifft, glaube ich, viel mehr noch so eine allgemeine Bewusstseinserweiterung, also internationale Beziehungen, Sicherheit, Krieg und Frieden sollten wieder eine größere Rolle spielen in der Selbstwahrnehmung, in Schulen, in der Zivilgesellschaft. Also da wird viel zu wenig drüber geredet weiterhin und das ist, glaube ich, extrem wichtig.
Und haben wir nicht gleichzeitig auch das Problem, dass quasi unser Wirtschaftsdenken, wenn man so diese ordoliberalen Anleihen der Vergangenheit rannimmt, dass das im Grunde auch vorm Abbruch steht in dieser sich wandelnden Welt, wo jetzt auf einmal quasi Staaten und Unternehmen zusammenarbeiten, um auch ihre geopolitischen Konflikte auszutragen?
Ja, es wird einige reden von Staatskapitalismus, der Rückkehr des Staatskapitalismus. Und in Deutschland, wie du eben betontest, spielen die ordoliberalen Vorstellungen natürlich eine große Rolle. Da wird häufig das ordoliberale Ideal häufig als Realität dargestellt, was nicht der Fall ist. Also es ist nicht so, dass die Art und Weise, wie die mit der Kohlewirtschaft umgegangen wurde in der alten Bundesrepublik, das war nicht ordoliberal. Also der Staat hat da schon eine große Rolle gespielt. Und beim Atomprogramm, also als es noch Atomeuphorie gab, hat der Staat ja riesige Summen in diese Projekte gesteckt und hatte sogar, also in der Zeit um die erste Ölkrise, gab es sogar ja total gescheiterten Versuch der Bundesrepublik mit staatlichen Mitteln ein Ölmonopol aufzubauen, was dann letzten Endes gescheitert ist, weil die amerikanischen, britischen, alten, großen Ölkonglomerate viel zu mächtig waren. Also es war nicht immer alles ordoliberal. Es ist, glaube ich, das Erste. Das andere ist, man kann natürlich noch einen größeren historischen Wurf vornehmen und etwas weiter zurückgehen in die Geschichte. Und das ebenso, wenn wir uns in die Bismarck-Zeit zurückbewegen, ist Deutschland ein ja recht schlauer, flexibler Spieler in einer sich damals radikal ändernden geopolitischen Ordnung in der Welt. Und Deutschland bewegt sich da taktisch recht schlau, also mit einem ja einer Mischung von Freihandel und Zöllen, in dem zwar Deutschland protektionistisch agiert, aber mit hohen Zöllen auf landwirtschaftliche Produkte und Niedrigzöllen und Handelsdiplomatie und Maisbegünstigungsklausel, die deutsche Industrie betrifft. Also da ist Deutschland schon erfahrener Spieler gewesen, sich mit Zöllen auseinanderzusetzen. Und obendrauf ist das genau die Zeit, in der der Staat auch sehr aktiv wird, was eine Ausweitung des Bildungssystems und einer innovativen Universitäts- und Forschungspolitik fördert, also mit technischen Universitäten, Realgymnasien, sodass da auf einmal dann mehrere tausend Ingenieure und Physiker und alles Menschen, die eben auch Englisch lernen und nicht nur Latein und Altgriechisch. Es gibt in der längeren deutschen Geschichte immer wieder Hinweise, wie Staat und Gesellschaft sich gemeinsam erneuert haben. Und das sollte uns auch ein bisschen Hoffnung geben. Es ist nicht so, dass die Rückstände der Digitalisierung in Deutschland, die Rückstände, was künstliche Intelligenz betrifft und so, die sind nicht Gott gegeben. Also selbst 1960er, frühe 70er sahen wirklich eine dramatische Ausweitung sowohl der Universitäten und der Studienplätze und dann eben auch mit BAföG. Das BAföG war, um Schülern aus Arbeiterfamilien oder der unteren Mittelschicht es zu ermöglichen, den Weg an die Unis zu erhalten, also eine staatliche Bildungsförderung.
Bundesausbildungsförderungsgesetz ist, glaube ich, der ausgesprochene Name. Ne?
Genau. Und man kann sich also durchaus vorstellen, ohne dass man jetzt wirklich staatssozialistisch im klassischen Sinne wird, dass mit staatlicher Initiative könnte viel auf den Weg gebracht werden.
Also das ist so ein bisschen der Gag, was du sagst, ne? Weil im Grunde reden wir sehr viel über die Vergangenheit, über die jüngere Vergangenheit, um es vielleicht etwas präziser zu formulieren. Aber wenn man darüber hinausgeht, in die noch weiter weg Vergangenheit, dann würde man da durchaus Anleihen finden zu Dingen, die man jetzt heute auch tun könnte. Aber man fühlt sich ja in der Gegenwart immer so der Vergangenheit überlegen, weil man hat sich ja weiterentwickelt und hat da so den einen oder anderen Hemmschuh. Liegt es vielleicht daran?
Ja, also ich versuche ja in dem Buch auch immer wieder mit Fallbeispielen zu zeigen, was heißt eigentlich historisch nachdenken? Also was letzten Endes, was macht eigentlich ein Historiker? Und das auf der Seite dann auch durchzuspielen, um den Menschen klarzumachen, was heißt es, sich kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und wie können wir auch die Vergangenheit mobilisieren? Also was du eben sagtest, das ist der Gag. Ja, also Geschichte ist Ressource auch, die uns helfen kann, weil sie uns Perspektiven gibt, die wir vergessen haben, Hilfestellungen, die wir auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Also sie kann uns an Dinge erinnern und sie kann uns auch so mit den Grundannahmen, wie wir auf das Hier und Heute schauen, also was wir so als normal sehen, kann uns so ein bisschen wachrütteln und sagen, okay, guck mal, das ist gar nicht unbedingt so. Es könnte auch ganz anders sein. Also es gibt eben eine Energie auch, sich über andere Möglichkeiten, andere Wege auseinanderzusetzen. Und das ist eben bei Menschen, die nicht historisch nachdenken, ist das, glaube ich, wie eine neue Sprache lernen. Es ist ein ganz interessanter und hilfreicher Mehrwert zur Auseinandersetzung mit der Gegenwart, weil das Problem ist, dass für viele Menschen, also was Geschichte ist, ist so ein Block. Also so, das ist die Vergangenheit, als ob die ein statischer Block ist, der da ist, während wir als Historiker natürlich daran interessiert sind, an Veränderung. Wie können dieselben Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten ganz anders leben und ganz anders nachdenken und agieren? Wie funktioniert das? Also es ist ein dynamischer Prozess. Und in Deutschland ist das noch verstärkt, weil durch die Erinnerungskultur und die Erinnerungspolitik wird ja ständig auf die Geschichte hingewiesen. Nur, da ist es das nie wieder, also 1933, also letzten Endes tragen viele Bürger mittlerweile, also die denken, ich kenne ja die Geschichte, wird ja mir ständig auch vorgepredigt, dass viele Menschen so eine Idee haben, es gibt die Gegenwart und dann gibt es die Vergangenheit. Und da gibt es jetzt einen Block, der ist so die alte Bundesrepublik und dann gibt es die schlechte Vergangenheit, die war davor, das ist 1933. Und da wollen wir ja natürlich nicht zurück. Also die Geschichte funktioniert so als Negativfolie, würde ich mal sagen. Und das ist auch verständlich und ist ja nichts Verkehrtes, bei Weitem nicht, auf die Gefahren von 1933 und so hinzuweisen. Nur, was dabei verloren geht, ist der ganze Rest der Geschichte, der eben nicht nur eine Negativfolie ist, sondern uns auch zum Nachdenken geben sollte, wie eine Gesellschaft, die bankrott gewesen ist 1945, wie sich auch so eine Gesellschaft neu entwickelt kann, wie es die Demokratie schafft, sich immer wieder mit Protesten, Krisen und Konflikten auseinanderzusetzen. Das wird nicht genügend mitgedacht.
Ja, in dem Sinne, Frank Trentmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Und das Buch, das wollen wir hier nochmal erwähnt haben, Die blockierte Republik, Deutschland zwischen Vergangenheit und Zukunft, so heißt es. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächstes Mal. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.